Viele Christen lieben den Herrn aufrichtig und wollen etwas für ihn tun, und doch sind die Spaltungen unter Gläubigen zahllos. Oft liegt das Problem nicht in falscher Lehre, sondern darin, dass starke Meinungen, Gefühle und Pläne aufeinander prallen. Paulus zeichnet in Philipper 2 mit Timotheus und Epaphroditus ein eindrückliches Bild, echte Fürsorge für die Gemeinde und reicher Christusgenuss im Leib werden dort möglich, wo Menschen in Christus gleichgesinnt sind und sogar bereit werden, ihre Seele für das Wohl der anderen zu riskieren. Die eigentliche Quelle von Spaltungen, Unterschiede in der Seele. Spaltungen beginnen selten dort, wo sie sichtbar werden. Nach außen hin entzünden sie sich an Lehrfragen, an Methoden, an unterschiedlichen Einschätzungen geistlicher Gefahren. Doch unter der Oberfläche begegnen sich Seelen, die verschieden denken, anders empfinden, anders entscheiden. Paulus kann in einem Brief die Liebe der Heiligen zu Christus loben und im gleichen Atemzug schmerzhaft wahrnehmen, wie unter denselben Liebenden Rivalität, Misstrauen und innere Distanz wachsen. Es ist möglich, den Herrn aufrichtig zu lieben und gleichzeitig ein Träger von Spaltung zu sein, weil die Seele, Verstand, Gefühl und Wille sich nicht im Licht des Kreuzes bewegt. Was für ihn in Korinth sichtbar wurde, begegnet uns in jeder Generation neu, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Nicht falsche Lehre als solche, sondern das menschliche Wandeln nach Menschenweise inmitten geistlicher Anliegen zerreißt den Leib Christi. Das eigentliche ernste Problem ist jedoch, dass Christen, wenn sie aus Liebe zum Herrn Jesus heraus versuchen, etwas für ihn zu tun, nicht gleichgesinnt sind. In ihrer Seele sind sie vielmehr sehr verschieden. Diese Unterschiede in der Seele sind die Hauptursache von Spaltungen. Man meint allgemein, Spaltungen unter Christen hätten ihren Ursprung in lehrmäßigen Unterschieden, und dem äußeren Anschein nach stimmt das auch. In Wirklichkeit liegt die wahre Ursache jedoch nicht in Meinungsverschiedenheiten über Lehren, sondern in den Unterschieden in den Seelen der Gläubigen. Unsere Seele ist von Gott geschaffen, damit wir bewusst mit ihm, mit Menschen und mit seiner Gemeinde umgehen können. Gerade dieselbe Seele, durch die wir den Herrn lieben und auf sein Wort antworten, wird zum Schauplatz der tiefsten Unterschiede. Der eine denkt strukturiert und vorsichtig, der andere spontan und kreativ, der eine reagiert empfindsam, der andere nüchtern und streng, der eine entscheidet langsam, der andere schnell. Solange diese Verschiedenheiten ungebrochen bleiben, prallen sie im Gemeindeleben aufeinander. Es entsteht nicht nur ein anderes Urteil über eine Sache, sondern ein innerer Rückzug voreinander, man fühlt sich vom anderen nicht verstanden, beginnt sich innerlich zu rechtfertigen, schützt die eigene Sicht. So entstehen Gräben, oft unter Menschen, die das gleiche Ziel bekennen. Paulus durchschaut das geistliche Ausmaß, denn alle suchen das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wo die Seele das eigene sucht, das eigene Recht, die eigene Art, die eigene Sicherheit, verengt sich die Erfahrung Christi. Man kennt vielleicht eine intensive persönliche Gemeinschaft mit ihm, aber man stößt an unsichtbare Wände, wenn es um die reiche, gemeinsame Erfahrung im Leib geht. Der Weg aus diesem inneren Labyrinth beginnt nicht mit der Vereinheitlichung von Meinungen, sondern mit einer neuen Ehrlichkeit vor Gott. Das Kreuz Christi zeigt uns, wie radikal Gott unsere seelische Selbstbehauptung in Frage stellt. Am Kreuz wird offenbar, dass sogar das Beste, was aus uns selbst kommt, nicht tragfähig ist, wenn es nicht unter der Herrschaft des Geistes steht. Wo das Licht des Kreuzes unsere Motive, Empfindlichkeiten und festen Überzeugungen berührt, verliert die Seele ihren Anspruch, der letzte Maßstab zu sein. Das kann schmerzhaft sein, weil wir entdecken, wie sehr unser geistlicher Eifer mit verletzter Eitelkeit, Angst vor Kontrollverlust oder der Suche nach Bestätigung verwoben ist. Doch gerade hier beginnt echte Einheit. Wenn das eigene Ich nicht mehr verteidigt werden muss, wird Raum frei für Christus selbst. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. In diesem Licht wird der andere nicht mehr primär als Gegner der eigenen Sicht, sondern als Mitglied desselben Leibes gesehen, für das Christus ebenso sein Leben gegeben hat. Aus dieser Sicht erwächst eine stille, aber tiefe Ermutigung. Spaltungen erscheinen dann nicht mehr als statisches Schicksal der Christenheit, sondern als Ruf Gottes, unsere Seelen neu unter die Wirklichkeit des Kreuzes zu stellen. Jede Spannung, jeder innere Widerstand, jedes Unverständnis kann zu einem Ort werden, an dem Christus größer wird als unsere Unterschiedlichkeit. Wo wir lernen, Hintergründe, Temperamente und Prägungen nicht als Waffe gegen den anderen zu benutzen, sondern als Anlass, vor Gott tiefer zu werden, verliert die Spaltung ihre definierende Macht. Der Leib Christi wird dann nicht dadurch gebaut, dass alle gleich werden, sondern dadurch, dass verschiedenartige Seelen sich von demselben Herrn durchdringen lassen. In diesem Prozess wächst eine Hoffnung, die Einheit, die Gott schenkt, ist stärker als die Brüche der Vergangenheit, weil sie nicht auf menschlicher Kompatibilität beruht, sondern auf dem gekreuzigten und auferstandenen Christus als unserem gemeinsamen Mittelpunkt. Denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn alle suchen das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wo Spaltungen sichtbar werden, zeigt Gott oft tiefer liegende seelische Spannungen auf. In diese Spannungsfelder hinein spricht das Kreuz Christi als Einladung, das eigene Denken, Fühlen und Wollen neu in sein Licht zu stellen. Je mehr Christus zum inneren Maßstab wird, desto weniger muss die Seele sich selbst schützen und desto freier wird der Raum für eine Einheit, die nicht gemacht, sondern geschenkt wird. Gleichgesinnt in Christus, wie unsere Seele unter die Herrschaft des Geistes kommt. Gleichgesinntsein im Leib Christi ist mehr als ein harmonisches Gefühl oder das Einverständnis mit einem bestimmten Lehrsystem. Paulus beschreibt Timotheus als jemanden, der mit ihm gleichgesinnt ist, weil Timotheus nicht seine eigene Sichtweise in den Vordergrund stellt, sondern die Interessen Christi an den Gläubigen teilt, denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der so redlich für das Eure besorgt sein wird. Die Gleichgesinntheit entsteht hier nicht aus identischer Persönlichkeit, sondern aus der gemeinsamen Ausrichtung der Seele auf dieselbe Person, Christus, und auf dessen Anliegen in der Gemeinde. Timotheus wird damit zum lebendigen Beispiel dafür, wie eine Seele unter die Herrschaft des Geistes kommt. Er ist in seinem Denken nicht von Eitelkeit, in seinen Gefühlen nicht von Launen, in seinem Willen nicht von Eigeninteresse bestimmt, sondern sein Inneres hat sich an Christus ausgerichtet. So konnte der Herr durch ihn das gleiche Herz, das er in Paulus gelegt hatte, zu den Heiligen in Philippi tragen. Wenn wir Christus nicht im Leib erfahren, erfahren wir ihn nicht in Fülle. Nur wenn wir Christus im Leib erfahren, erfahren wir ihn in vollstem Maß. Damit wir Christus im Leib erfahren, muss unsere Erfahrung gemeinsam, eine kooperative Erfahrung, sein. Und um eine gemeinsame Erfahrung von Christus zu haben, müssen wir mit anderen gleichgesinnt sein. Paulus entfaltet denselben Gedanken kurz zuvor, wenn er die Gemeinde ermahnt, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr gleichgesinnt seid, indem ihr dieselbe Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Er ruft nicht zur Uniformität von Charakter oder Begabung auf, sondern zu einer geeinten inneren Bewegung, dieselbe Liebe, einmütig, einträchtig. Es geht um eine Seele, die sich dem Geist öffnet und von Gott her denken lernt. Wo die Seele unter der Herrschaft des Geistes steht, verliert sie nicht ihre Individualität, aber sie hört auf, sich selbst zum Maßstab zu machen. Gedanken werden vor Christus geprüft, Gefühle im Gebet geordnet, Entschlüsse im Licht seiner Interessen gewogen. In solchen Prozessen entsteht etwas, das kein menschlicher Konsens herstellen kann, eine gemeinsame, geistliche Empfindung. Wenn Geschwister in dieser Weise miteinander vor Gott stehen, ihre inneren Bewegungen offenlegen, gemeinsam den Herrn suchen, bereit sind, sich korrigieren zu lassen, werden seelische Barrieren durchlässig. Der Geist findet Raum, und die Erfahrung Christi öffnet sich vom Einzelnen hin zur gemeinsamen Wirklichkeit. Gerade in diesem Miteinander zeigt sich, wie der dreieine Gott sein Leben in den Leib Christi hineinfließen lässt. Was zuerst als persönliches Erleben begonnen hat, weitet sich, wenn es geteilt wird, zur kollektiven Erfahrung. Paulus spricht davon, dass wir dazu bestimmt sind, mit allen Heiligen die Breite und Länge und Höhe und Tiefe der Liebe Christi zu erfassen. Diese Dimensionen werden nicht in isolierter Frömmigkeit ausgeschöpft, sondern dort, wo unterschiedlich geprägte Seelen sich einander öffnen und der Herr zwischen ihnen wirken darf. Wo Gleichgesinntheit in Christus wächst, wird die Gemeinde zu einem Raum, in dem man nicht nur über den Leib Christi spricht, sondern ihn erfährt, tröstende und ermahnende Worte, die genau treffen, gemeinsames Tragen von Lasten, das über natürliche Sympathie hinausgeht, eine Freude an Christus, die sich vervielfältigt, wenn sie geteilt wird. Darin liegt eine besondere Ermutigung. Gleichgesinntsein ist kein unerreichbares Ideal für besonders starke Christen, sondern Ausdruck eines Weges, den der Herr mit gewöhnlichen Menschen geht. Niemand bringt die perfekte Seele mit, jeder trägt Brüche, Einseitigkeiten und Wunden. Doch derselbe Christus, der Paulus und Timotheus verbunden hat, ist derselbe heute. Wo wir zulassen, dass er unsere inneren Reaktionen formt, wächst eine leise, aber tragfähige Übereinstimmung im Geist. Sie zeigt sich oft unspektakulär, in einem gemeinsam getragenen Schweigen, in einem versöhnten Blick, in einer Entscheidung, die zwar dem eigenen Empfinden widerspricht, aber dem Frieden des Leibes dient. Solche Momente sind kleine Hinweise darauf, dass der Geist unsere Seelen berührt hat. In ihnen ahnt man, wie reich die Erfahrung Christi wird, wenn sie nicht an der Grenze der eigenen Persönlichkeit stehen bleibt, sondern mit anderen verknüpft wird. Denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der so redlich für das Eure besorgt sein wird. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr gleichgesinnt seid, indem ihr dieselbe Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Gleichgesinnt in Christus zu sein bedeutet, die eigene Seele schrittweise unter die Führung des Geistes zu stellen, sodass Christi Interessen unser inneres Maß werden. In diesem Prozess werden Gedanken, Gefühle und Entscheidungen nicht unterdrückt, sondern von ihm neu geordnet. Wo mehrere Gläubige diesen Weg gemeinsam gehen, entsteht eine Einheit, die nicht durch äußere Übereinkünfte, sondern durch die stille Arbeit des Geistes getragen ist, und darin liegt eine tiefe Ermutigung für jedes Gemeindeleben, das sich nach einer gemeinsamen Erfahrung des Herrn sehnt. Unsere Seele aufs Spiel setzen, Märtyrerherz für den Leib Christi. Wenn Paulus von Epaphroditus spricht, erhält das Wort Dienst eine überraschende Tiefe. Er beschreibt ihn als jemanden, der um des Werkes Christi willen dem Tode nahe gekommen ist und sein Leben gewagt hat, um den Dienst der Philipper an Paulus auszuführen. Hinter diesem äußeren Einsatz steht ein verborgenes inneres Opfer. Epaphroditus riskierte seine Seele, sein Denken, Fühlen und Wollen, für den Leib Christi. Er ließ sich in eine Aufgabe senden, die seine körperlichen Grenzen überstieg, die ihn von vertrauten Menschen löste und wahrscheinlich nicht seiner natürlichen Neigung entsprach. Dieses Wagen ist mehr als äußerer Mut, es ist eine Bereitschaft, das eigene seelische Sicherheitsbedürfnis preiszugeben, wenn Christus und sein Leib es erfordern. Man könnte sagen, Epaphroditus war in seinem Inneren ein Märtyrer, bevor er äußerlich dem Tod nahe kam. Wenn wir eins mit dem Herrn für seine Wiedererlangung sein wollen, müssen wir bereit sein, unseren Verstand, unser Empfinden und unsere Absicht zu opfern. Das bedeutet, unsere Seele aufs Spiel zu setzen. Um Christus bis zum Äußersten zu erfahren, müssen wir nicht nur gleichgesinnt sein, sondern auch unsere Seele riskieren, indem wir unseren Verstand, unsere Emotionen und unseren Willen aufs Spiel setzen. Dasselbe Muster findet sich bei Paulus selbst. Er beschreibt seinen Dienst nicht als Selbstverwirklichung, sondern als ein tägliches Sterben, ich sterbe täglich. Dieses Sterben vollzieht sich zuerst in der Seele. Wer seine eigene Meinung, seine Empfindlichkeit, seine Pläne um jeden Preis festhält, begrenzt nicht nur seine eigene Erfahrung Christi, sondern blockiert auch das, was Christus durch ihn im Leib bauen will. Wo innere Verletzungen dazu führen, sich aus Beziehungen zurückzuziehen, wo man sich im Unverstandensein einrichtet, bleiben Lücken im Leib ungefüllt. Das Riskieren unserer Seele bedeutet daher, in solchen Situationen nicht auf Selbstschutz zu setzen, sondern dem Herrn das Recht einzuräumen, unsere inneren Reaktionen zu durchkreuzen. Das kann bedeuten, neu auf jemanden zuzugehen, der uns enttäuscht hat, eine Aufgabe zu übernehmen, die unsere natürliche Komfortzone überschreitet, oder bewusst auf einen Anspruch zu verzichten, der uns zusteht. Im Hintergrund steht die Haltung, die Jesus selbst offenbart, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ein solches Märtyrerherz im Alltag bereitet zugleich auf das Äußerste vor. Wer lernt, im Kleinen seine seelischen Sicherheiten loszulassen, wird innerlich frei für den Fall, dass Christus eines Tages auch das körperliche Leben fordert. Doch schon lange bevor solche äußersten Situationen eintreten, schenkt der Herr denen, die so leben, eine besondere Tiefe der Gemeinschaft mit ihm. Gerade da, wo wir uns verletzlich machen und unsere Seele aufs Spiel setzen, indem wir uns öffnen, obwohl wir verletzt wurden, indem wir dienen, obwohl wir müde sind, indem wir verzichten, obwohl wir Recht hätten, begegnen wir Christus als dem, der uns trägt. Seine Gegenwart wird in der Schwachheit erfahrbar, sein Trost in der inneren Verletzung, seine Kraft im Verzicht. Paulus fasst diese Erfahrung in die Worte, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In solchen Momenten wird die Lücke im Leib nicht durch unsere Stärke gefüllt, sondern durch die Gegenwart Christi in unserer Schwachheit. Aus dieser Perspektive erscheint das Riskieren unserer Seele nicht mehr als heroischer Ausnahmezustand für wenige, sondern als eine leise, aber radikale Lebensform, zu der alle Gläubigen eingeladen sind. Sie vollzieht sich in vielen unscheinbaren Entscheidungen, in denen Christus mehr Gewicht erhält als unser Schutzbedürfnis. Und gerade darin liegt eine tiefe Ermutigung, niemand muss aus sich heraus ein Held werden. Der Herr selbst ist es, der in uns den Mut wirkt, das eigene loszulassen und der uns gleichzeitig in unserer Verletzlichkeit bewahrt. Je mehr wir entdecken, dass er selbst unsere Seele trägt, desto freier werden wir, uns für den Aufbau der Gemeinde zu engagieren, ohne uns an der eigenen Innerlichkeit zu klammern. So wächst ein Leib, in dem die Glieder nicht aus Angst handeln, etwas zu verlieren, sondern aus der Gewissheit, dass sie in Christus nichts Wesentliches verlieren können und in seinem Leib unendlich viel gewinnen. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen, da er sein Leben gewagt hat, um den Dienst, den ihr mir nicht erweisen konntet, auszuführen. Ich sterbe täglich. Die Bereitschaft, die eigene Seele für den Leib Christi aufs Spiel zu setzen, führt nicht in blinden Aktivismus, sondern in eine tiefere Abhängigkeit von Christus. In dieser Abhängigkeit verliert der Selbstschutz seine beherrschende Kraft und die innere Freiheit wächst, sich von Gott in Lücken stellen zu lassen, die sonst offen blieben. Gerade hier wird erfahrbar, dass der Herr diejenigen, die sich so hingeben, nicht preisgibt, sondern ihre Verletzlichkeit mit seiner Gegenwart umhüllt und ihre Schwachheit zur Durchgangsstelle seiner Kraft macht. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht nur für eine persönliche Beziehung mit dir, sondern für deinen Leib berufen hast. Du siehst, wie fest unsere Seele manchmal an eigenen Gedanken, Gefühlen und Plänen hängt und wie leicht wir einander dadurch verletzen oder uns zurückziehen. Wir bringen dir bewusst unseren Verstand, unsere Emotionen und unseren Willen und bitten dich, sie unter die Leitung deines Geistes zu stellen. Präge uns deinen Sinn ein, damit wir lernen, mit den Geschwistern gleichgesinnt zu sein und das zu suchen, was dir und deiner Gemeinde dient. Wo uns das Risiko groß erscheint, innerlich loszulassen, erfülle uns mit deiner Liebe, die sich hingibt, und deiner Treue, die uns trägt. Mach uns zu Menschen, die bereit sind, im Alltag des Gemeindelebens ihre Seele aufs Spiel zu setzen, damit dein Leib erbaut wird und dein Name geehrt wird. Stärke alle, die müde geworden sind, und lass sie neu hoffen, dass du selbst in ihrer Schwachheit mächtig wirkst. Dir vertrauen wir unsere Wege im Leib Christi an und erwarten deine Gnade, die uns bis zum Äußersten trägt. Amen.